So, hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Reihe Kultur und Technik, Szenen einer Ehe. Einige Szenen sind Ihnen vor Augen geführt worden in dem Semester schon. Zuletzt, Sie werden sich erinnern, haben wir ein bisschen einen Schwenk gemacht auf die Technik stärker zu. Wir hatten am Anfang mehr Kultur gehabt. Nun kam im letzten Vortrag von Herrn Kornwax die Technik und ihre Belohnungssysteme in den Blick. Und heute, denke ich, werden wir etwas hören, wie beide Dinge wieder ein bisschen zusammenfinden, Technik und Kultur. Wir haben einen Referenten da, der hier schon recht oft auftrat, Herrn Professor Dr. Klaus Wiegerling, mittlerweile an der TU Kaiserslautern tätig. Bislang habe ich ihn immer als Stuttgarter vorgestellt, jetzt also näher an heimatliche Gefilde. Und Herr Wiegerling, was sollten Sie über ihn wissen? Er hat studiert Philosophie, Komparatistik und Volkskunde. In Mainz war das. Ne? Hat in Philosophie promoviert und sich habilitiert, promoviert, glaube ich, mit einer Arbeit über Husserl, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Habilitation war über Medienethik. Ja, wir werden jetzt was hören über Wirkung, Geltung von Technik und ich bin gespannt, was er uns erzählen wird. Viel Vergnügen.
Dauert, ja. Eben geht's. Gut. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, Volker, für die Einführung. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin. Hoffe, dass ich etwas zu Ihrer Erleuchtung und natürlich auch Ihrer Unterhaltung beitragen kann. Also heute ist es vielleicht etwas weniger unterhalten wie im Frühjahr oder im Januar, wie ich das letzte Mal da war. Aber ich denke und hoffe, dass ich in der Tat einen Beitrag leisten kann, das Verhältnis von Technik und Kultur wieder näher zusammenzuführen. Und schauen wir mal. Gut, hier ist eine kleine Inhaltsübersicht über meinen Vortrag, der so 50 Minuten lang sein wird. Ich werde auch ein Stück weit auf die Ursprünge des Begriffes der Technik zurückgehen. Ich hoffe, dass Sie nicht bisher schon 10-mal dazu Ausführungen gehört haben. Wenn nicht, dann prägt sich das noch intensiver ein. Gut. Es gibt, meine Damen und Herren, gewisse offensichtlich festgefügte Vorurteile, die sich nur ganz schwer aus der Welt schaffen lassen. Es drängt sich sogar der Verdacht auf, dass es sich dabei gar nicht um Vorurteile handelt, sondern um bewusste Hintertreibungen von Einsichten, sozusagen zur Gewissensberuhigung beziehungsweise zur Abkehr von möglichen Irritationen. Dazu gehört zweifellos das Vorteil, dass Technik kulturneutral sei, dass sie frei nach dem Motto nicht die Waffe tötet, sondern der, der sie benutzt, für sich selbst genommen keine Wirkung erziele und sie frei von kulturell bedingten Wertdispositionen sei. Von der Unhaltbarkeit genau dieses Urteils handelt nun der folgende Vortrag. Tatsächlich, und das wird noch genauer darzulegen sein, ist Technik selbst zugleich ein originärer Ausdruck der Kultur und als materialisierte, zum Artefakt, zur Apparatur gewordene, apparative oder systemische Technik immer kulturell disponiert. Umgekehrt kann Kultur niemals jenseits der Techniken, die sie hervorgebracht hat und ständig hervorbringt, bestimmt werden. Was nicht bedeutet, dass Kultur und Technik identisch seien. Kulturen etwa bringen Werte und Werthierarchien hervor. Von der Technik lässt sich das nur in abgeleiteter Weise sagen. Aber es gibt Kulturen wie die unsrige etwa, die Technik bzw. bestimmte Technologien selbst als Wert begreifen. Wir können also sagen, dass Kultur selbst notwendigerweise eine technische Disposition aufweist und eine untechnische Kultur in der Tat ein Widersinn ist. Ein originärer Ausdruck von Kultur ist Technik schon deshalb, weil sich in ihr ein grundlegendes menschliches Vermögen artikuliert, das auf allen Feldern menschlichen Handelns aufzuweisen ist. Schauen wir zur Erläuterung dieses Sachverhalts in einem kleinen etymologischen Exkurs auf den Begriff der Technik. Die Urbedeutung des Begriffs liegt im griechischen Verb technomai, also ich habe es da oben mal hingeschrieben, habe es auf Lateinisch hinten dran geschrieben, was so viel heißt wie weben, zusammenfügen. Dieses im engeren Sinne handwerkliche Verständnis erlangte rasch eine weitere Bedeutung, die auf nahezu alle menschlichen Tätigkeitsfelder übertragen werden kann. Es geht erstens um das Weben bzw. Zusammenfügen von natürlichen Materialien zum Zweck des materiellen Überlebens. Also wir brauchen Kleidung schlicht und ergreifend, die uns wärmt, die uns schützt. Zweitens, und da sehen Sie, da findet schon eine enorme Erweiterung statt, geht es um das Zusammenfügen von Vorstellungen und Affekten in der Intellektualtechnik des Dichtens, um Vorstellungen und Affekte zu beherrschen und erträglich zu machen. Denken Sie einfach auch hierbei an die Rolle des antiken griechischen Theaters, das sozusagen auch eine therapeutische Funktion innehatte. Also man hat beispielsweise in Asklepien, Pergamon, hat man Komödien gezeigt, weil man eben die Kranken, die dort waren, nicht durch schwergewichtige, dramatische Stoffe, durch Tragödien sozusagen noch belasten wollte. Und drittens geht es um die Herstellung regelgeleiteter Sozialbezüge, also um eine Sozialtechnik zur Koordinierung von Interessen und Wünschen zum Zweck der Konfliktbereinigung. Also letzteres deutet auch darauf hin, dass Technik eben nicht nur eine Sache der Hervorbringung von Artefakten ist, von Apparaturen, von Werkzeugen, sondern dass es in der Tat bei Technik auch um etwas geht, was wir heute in dem Begriff von Social Engineering meinen. Also es geht schlicht und ergreifend auch um Sozialtechnik. Das heißt, wenn Sie einfach in die Anfänge der Philosophie denken, da hat Aristoteles eine grobe Unterscheidung gemacht von Erkenntnistheorie und praktischer Philosophie. Aber zur praktischen Philosophie hat er nicht nur die Ethik gehört, sondern schlicht und ergreifend auch die Ökonomie, also die Lehre von der Einrichtung des eigenen Haushalts, also die Lehre vom Haushalt. Und es hat die politische Philosophie dazu gehört, die sich explizit eben auch schon in der Antike mit der Einrichtung des Sozialwesens beschäftigt hat. Gehen wir mal weiter. Tatsächlich sind hierin alle Aspekte des technischen Agierens, nämlich das technische Handeln im engeren Sinn als Mittel zur Verbesserung und Erleichterung unserer Lebensführung, beschlossen. Dazu gehören alle herstellenden Tätigkeiten. In einem erweiterten Sinne gehören dazu neben individuellen Fertigkeiten als Faktoren der Veräußerlichung bzw. Materialisierung dieser Fertigkeiten auch Werkzeuge und Apparaturen. Der Begriff Apparatur heißt ja wörtlich eigentlich Zurüstung, ganz einfach. Zuletzt gehört hierher der technisch-künstlerische Aspekt. Die Griechen kennen mit Techne für Technik und Kunst bzw. Kunstfertigkeit nur einen einzigen Ausdruck. Techne umfasst jede Form der hervorbringenden Fertigkeit. Die Fertigkeit des Künstlers unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der des Handwerkers oder der des Sportlers. Während die im engeren Sinne technische und technisch-künstlerische Fertigkeiten als hervorbringend poetische Tätigkeiten gilt, ist die dritte sozusagen soziale oder sozialpsychologische Fertigkeit als im engeren Sinne praktische zu verstehen. Die Griechen unterscheiden grundsätzlich zwischen poetisch herstellenden und praktischen Tätigkeiten. Praxis betrifft das zwischenmenschliche, soziale Handeln. Dazu gehören alle Formen der Sozialtechnik, wie gesagt, vom Haushalten bis zur Staatskunst. Also um das nochmal zu verdeutlichen, im Ursprung meint der Begriff der Techne einfach eine individuelle Fertigkeit. So wie der Diskuswerfer eben den Diskus in perfekter Umdrehung irgendwie möglichst weit läutert oder der Geiger eine perfekte Technik entwickelt. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Technik. Nicht das Apparative, was bei uns eher so im Fokus steht. Der griechische Begriff bezeichnet im Gegensatz zum modernen Begriff der Technik, also primär eine Fertigkeit, nicht eine Apparatur. Techne ist eine Könnerschaft und eine Kennerschaft eines bestimmten Gegenstandbereiches. Es geht also nicht allein um eine handwerkliche Erfahrenheit und Kunstfertigkeit. Entschuldigung, machen wir weiter. So. Sondern auch um ein methodisches Erfassen. Schon Platon und Aristoteles betonen, dass zur Geübtheit ein Wissen von Gesetzmäßigkeiten treten muss. Techne hat insofern wie Episteme die Wissenschaft, also Episteme heißt Wissenschaft, Wissen. Griechen machen da interessanterweise keine Unterscheidung zwischen Wissen und Wissenschaft. Hat Anteil am Logos, also an der Vernunft. Techne und Episteme sind ursprünglich beides Begriffe für das Erkennen im weitesten Sinne. Also für ein sich auskennen und sich verstehen. Aristoteles betont aber, dass Techne trotz der Teilhabe am Logos im Gegensatz zur theoretischen Episteme der praktischen Weltbewältigung dient. Das ist ein ganz anderes Wissenschaftsverständnis wie heute. Heute denkt man doch eher so, die Wissenschaft soll doch praktische Probleme lösen. Das ist so in gewisser Weise eine Technisierung der Wissenschaft. Die Griechen haben ein ganz anderes Verständnis gehabt. Die Wissenschaft löst keine praktischen Probleme. Wissenschaft ist, wenn man sich irgendwie auf den Berg setzt und Sterne beobachtet und versucht, irgendwie Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Wissenschaft ist, wenn man Mathematik betreibt, zweckfrei, irgendwelche Primzahlen sucht. Das ist Wissenschaft. Alles sonst. Wissenschaft nichts zu tun. War Technik ursprünglich also ein individuelles Vermögen, so erfährt dieses in seiner Veräußerlichung als Maschine einen neuen gesellschaftlichen Sinn. Als Maschine werden bestimmte Vermögen nun auch für Laien verfügbar. Auch der Uneingeweihte kann nun Dinge herstellen und aus externalisierten Fertigkeiten unmittelbaren Nutzen ziehen. Technik als elementare Fähigkeit des Menschen dient aber nicht nur der praktischen Weltbewältigung, sondern auch der Personalidentitätsbildung. Wer über Technik verfügt, das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, verfügt auch über Kompetenzen. Selbstwertgefühl und mitmenschliche Anerkennung hängen wesentlich von diesen Kompetenzen ab. Der Mensch benötigt insofern so viel Technik als irgend möglich, nicht zuletzt, weil sein Menschsein nicht nur im Sinne des physischen Überlebens von der Ausbildung und Nutzung von Technik abhängig ist. Er benötigt Kompetenz, das heißt Sachverstand und Anwendungswissen, um sein Leben zu bewältigen, es erträglicher und sicherer zu machen, aber auch um zu einem Selbstwertgefühl zu gelangen und von seinen Mitmenschen Anerkennung zu erfahren. Kommen wir damit zum nächsten Punkt, zur theoretischen Bestimmung von Technik und technischem Handeln. Es soll nun natürlich kein Exkurs über die Geschichte der Techniktheorie und deren Anbindung an die Kulturphilosophie unternommen werden, sondern nur knapp anhand weniger Positionen bestimmt werden, wie technisches Handeln als Ausdruck kultureller Hervorbringung gefasst werden kann. Dass Technik und Kultur in elementarer Weise zusammengehören, zeigt sich in der Geschichte der Kulturphilosophie. Ausgerechnet der Architekt Gottfried Semper, Sie kennen alle Semperoper und die großen Bauwerke in Berlin, die er gebaut hat, der von Kulturphilosophie sprach, als er 1851 die Londoner Weltausstellung besuchte und damit eine Form der Philosophie intendierte, die einen insbesondere technisch-ökonomisch erweiterten Kulturbegriff ins Zentrum der Überlegungen stellen sollte. Einmal, so der Kulturphilosoph Ralf Konersmann, aus dem starren Schematismus der Gegenbegrifflichkeit herausgelöst wurde, Kultur zum Inbegriff der gesamtgesellschaftlichen Kunst und Lebensführung, Wissenschaft und Industrie integrierenden Projekts humaner Weltgestaltung. Soweit Konersmann. Entscheidend für unsere Erörterung ist, dass schon die erste terminologische, wenn auch noch nicht konzeptionelle Fassung von Kulturphilosophie einen Zusammenhang zur technischen Disposition unserer Lebenswelt herstellte. Die Technik war hier schon ein zentraler Gegenstand der Kulturphilosophie. Also schon in diesen Anfängen, Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch die weitere konzeptionelle Ausarbeitung der Kulturphilosophie nach ihrem Gründungsakt, den man an Georg Simmels Aufsatz Der Begriff und die Tragödie der Kultur von 1911 festmachen kann, belegt, dass Technik im Kontext kulturphilosophischer Reflexionen gesehen werden muss. Simmel konstatierte in diesem Aufsatz die Krise als einen Dauerzustand der Kultur, wobei gewisse Entfremdungsphänomene nicht zuletzt auch ökonomisch-technischen Entwicklungen geschuldet sind. Im Verhältnis zwischen Ich und Welt herrscht seines Erachtens ein unüberwindbarer Riss, der daher rührt, dass das kulturhervorbringende Leben seine Erzeugnisse nicht mehr in Leben zurückverwandeln kann. Das Drama der Kultur liegt also in einer unaufhaltbaren Verdinglichung der Welt. Der Versuch der Kultur, den Dualismus zwischen dem subjektiven Geist und seinen objektiven Hervorbringungen zu überwinden und eine Synthese zwischen der hervorbringenden Tätigkeit und seiner Hervorbringung zu leisten, ist für Simmel einfach zum Scheitern verurteilt. Ich versuche es Ihnen nochmal ganz kurz an einem, wie ich denke, markanten Beispiel zu verdeutlichen. Wenn Sie Bildhauer sind und irgendeine Skulptur machen, sich die in den Garten stellen, dann müssen Sie von nun an immer um die Skulptur herumlaufen. Das heißt also, jede Hervorbringung steht Ihnen irgendwie auch im Wege, ist eben ein Gegenstand und versucht in gewisser Weise oder schränkt Ihre Freiheit schlicht und ergreifend auch ein. So die Auffassung von Simmel. Ernst Cassirer hat einige Zeit später, aber das ist bedingt durch Kriegswirren, also er hat diesen Aufsatz, die Tragödie der Kultur, relativ früh nach diesem Simmel-Aufsatz geschrieben. Publiziert worden ist dieser Aufsatz aber erst in den Kriegsjahren 1942. Also in die Tragödie der Kultur reagiert er ausführlich auf Simmels Überlegung. Er stimmt ihm zu, dass sich die Kultur ihrer nie sicher sein kann, dass also alles, was sie aufbaut, auch wieder zu zerbrechen droht. Aber gerade daraus erhält, so Simmel, Kultur auch ihre besondere Kraft. Bedeutung muss nämlich immer wieder aufs Neue hergestellt werden. Kultur ist also etwas Prozesshaftes, niemals Vollendetes. Die hervorgebrachten Werke der Kultur stellen letztlich nicht eine Einschränkung der menschlichen Kreativität dar, sondern sind vielmehr Brücken zum Du. Und selbst der Technik kommt, wie Cassirer andernorts ausführt, durchaus eine solche Brückenfunktion zu. Denken Sie auch schlicht und ergreifend an Informationstechnologien, die natürlich uns auch im wahrsten Sinne des Wortes verbinden. Also kurz und gut, Cassirer war der Meinung, machen Sie es an Kunstwerken fest, das Werk ist hervorgebracht, Goethes Faust meinetwegen, und nun schauen sich Generationen von Rezipienten, schauen sich immer wieder dieses Werk an und sie reden 5 Minuten, nachdem sie es gesehen haben, darüber. Also immer wieder findet über die Auseinandersetzung mit Kunst auch in gewisser Weise ein Dialog mit Menschen der eigenen Generation und der folgenden statt. Aber in gewisser Weise können Sie das über jeden Gegenstand der Vorbringung sagen. Wir reden auch noch über Dampfmaschinen, wir reden auch noch über Gebäude, die nach dem Krieg gebaut worden sind. Cassirer entwickelt nun seine Kulturphilosophie symboltheoretisch, das heißt, stellt die besondere, Entschuldigung, lass es mal kurz stehen, ist schon eine neue Folie, ein bisschen schnell, Entschuldigung. Also symboltheoretisch, das heißt, er stellt die besondere Leistung der menschlichen Fähigkeit zur Symbolbildung heraus. Es zeigt sich, dass sich diese besondere Kultur hervorbringende, symbolbildende Leistung des Menschen völlig mit dessen Fähigkeit zum technischen Handeln deckt. Ein Stück noch weiter. Technik ist selbst im Sinne einer Symbolsphäre für die in Cassirers Hauptwerk Philosophie der symbolischen Formen in erster Linie die Sprache, der Mythos und die Wissenschaft stehen, zu verstehen. Wie das Symbol, so leistet Technik nun viererlei. Erstens, sie verdichtet etwas, indem sie Probleme so fokussiert, dass es mit Hilfe eines Werkzeuges oder mit Hilfe spezifischer Fertigkeiten auf einen Lösungsweg gebracht werden kann. Zweitens, sie verknüpft Dinge oder Sachlagen oder sie bietet Anknüpfungspunkte zur Manipulation einer Sache beziehungsweise eines Sachverhaltes oder sie stellt schließlich Verbindungen zur äußeren Natur oder zur sozialen beziehungsweise mitmenschlichen Sphäre her. Drittens, sie hat einen Zug zum Konkreten, insofern sie immer auf Realisierung von Zwecken gerichtet ist, seien sie materieller, ideeller oder sozialer Art. Technisches Handeln ist immer realisierend, hervorbringend bzw. verändernd. Und viertens und letztens geht von Technik immer eine Handlungsanweisung aus, insofern sie sich immer auch in einem Handlungs- bzw. Arbeitsablauf äußert. Also ein klassisches Exempel für ein Symbol, das ist das Kreuz im christlichen Kultus. Das erfüllt all diese Momente, es verdichtet etwas. Das Kreuz ist ja nicht einfach nur ein matter Instrument, das man sich irgendwo hinhängt, sondern es ist ein Symbol für Auferstehung und dergleichen. Es verknüpft Dinge und Sachverhalte, es wird in gewisser Weise eine ganze Heilslehre mit diesem Symbol verknüpft. Sie hat einen Zug zum Konkreten, also wenn man sagt, man ist Christ, dann müsste man eigentlich, sagen wir, aus diesem Heilsgeschehen in irgendeiner Weise auch angeleitet werden zu bestimmten Handlungen. Und es geht logischerweise eine Handlungsanweisung von diesem Symbol aus. Und das trifft streng genommen alles auch auf technische Handlungen zu. Technik ist also Ausdruck eines bestimmten Prozesses, der eingeleitet werden muss, um ein bestimmtes Ziel zu realisieren. Sie artikuliert sich sowohl als individuelles Vermögen als auch als apparative oder systemische Konfiguration, als ein Ablauf von Handlungen bzw. Verfahrensabläufen, an die man sich als Handelnder, an die sich aber auch die Apparatur halten muss, um zu einem bestimmten Ziel zu gelangen. Ein Ziel kann mit technischer Hilfe erlangt werden, wenn ich einen bestimmten Handlungsablauf einhalte, wenn ich in der richtigen Reihenfolge bestimmte Regeln beachte. Kommen wir damit zum nächsten Punkt, Technik als Institution. Gerade in diesem Punkt wird, wie ich meine, diese elementare kulturelle Funktion der Technik auch sichtbar. Technik ist eben auch insofern Ausdruck von Kultur, als sie als Institution betrachtet werden muss, also als ein grundlegendes Medium, worin der Mensch immer schon steht. Sein Handeln hat immer schon Voraussetzungen, die seiner besonderen kulturellen Situation und dem jeweiligen technischen Gefüge, das diese Situation disponiert, entnommen ist. Zu diesen die jeweilige Situation disponierenden Faktoren zählen auch neue Bedürfnisse und Zwecke, die mit technischen Mitteln produziert werden und die sich, wie wir wissen, weit von den lebenserhaltenden Primärbedürfnissen entfernen können. Die Entwicklung moderner Medien sowie deren Nutzung illustrieren diesen Sachverhalt. Brauchen tun wir diese Sache nicht, aber wir wollen sie unbedingt haben. Technik macht uns dabei, wie Peter Fischer darlegt, keineswegs nur ein Angebot. Ich mache mal die nächste Folie. Ja. Ihr eignet, führt er aus, ich zitiere, durchaus eine gewisse Normativität, die im gesamten gesellschaftlichen und kulturellen Kontext noch verstärkt wird. Die Normativität, die der Technik als Institution eignet, entlastet vom eigenen Suchen nach Lösungen und vom Druck damit verbundener Entscheidungen. Indem die Technik als Institution bestimmte technische Operationen und Handlungen bestimmte technische Lösungen sowie auf bestimmte Gegenstände und Befriedigungsweisen orientierte Bedürfnisse in den Modus der Selbstverständlichkeit einrückt, erzeugt sie auch ein ihr gegenüber unkritisches Bewusstsein. Institutionalisierte Technik, deren Zuhandenheit die Menschen von Kindesbeinen an vorfinden, wird zunächst nicht kritisch reflektiert. Zumindest solange nicht, wie keine Probleme bei ihrem Gebrauch auftreten. Dies ist auch ein Grund, warum eine neue Technik eher für ältere Generationen ein Problem darstellt, als für die Jüngeren. Für die älteren Menschen kann es bedeuten, eine selbstverständliche und durchaus störungsfrei funktionierende Technik aufgeben zu müssen, was einen Verlust an institutioneller Entlastung und Sicherheit darstellen kann, der nicht immer oder zumindest nicht sofort durch die Normensuggestion des Neuen aufgewogen wird. Also ich habe das nochmal so auf die entscheidenden Punkte gebracht. Technik entlastet uns natürlich. Es ist auch logisch, dass Kinder, die mit gewissen Technologien sozialisiert werden, einen anderen Zugang haben wie zu Techniken, die wir uns so in unserem doch schon länger währenden Leben doch mühsam erarbeiten mussten. So kann die durch Technik angestrebte Entlastung umschlagen in eine Entmündigung durch die Institution der Technik. Die Durchdringung unserer Lebenswelt mit technischen Apparaturen, nicht zuletzt durch mediale Systemapparaturen, prägt in der Tat unsere Kultur und unser Handeln. In komplexen Gesellschaften ist unser Handeln nur noch aus solch technischen Dispositionen verstehbar. Es gibt ab einer bestimmten Komplexität der Gesellschaft keine Möglichkeit mehr, in einen quasi natürlichen Status ascendi, also so die Idee eines ursprünglichen Naturzustandes, in dem wir uns befinden, zurückkehren. Individuelle Fertigkeiten genügen nicht mehr, die bestehenden Komplexitäten zu beherrschen. Technik ermöglicht allerdings nicht nur die Beherrschung von Komplexität, sie selbst trägt wesentlich auch zur Steigerung der Komplexität einer Kultur bei. So läuft sie immer auch Gefahr, uns aus der Hand zu gleiten. Das Problem des Zauberlehrlings begleitet jede hochtechnisierte, insbesondere von Informationstechnologien hoch erschlossene Gesellschaften. Also nochmal ganz kurz, es besteht eine Dialektik der Technisierung unserer Kultur. Auf der einen Seite findet in der Tat das, was eben Technik auch leisten sollte, eine Entlastung statt, aber es gibt zunehmend durch Technologien, die immer mehr auch autonom, in Anführungszeichen, was das ja auch immer heißt, Max, können wir jetzt schwer diskutieren, also immer mehr Technologien agieren von selber. Das heißt, sie entmündigen uns ein Stück weit auch. Technik als Institution bedeutet also mehrerlei. Erstens, sie ist als Inbegriff der hervorgebrachten Artefakte, Apparaturen und systemischen Verbindungen Ausdruck unserer materiellen Kultur und eine wesentliche Disposition unserer Handlungen, seien es alltägliche oder spezifische Berufsanwendungen beispielsweise. Zweitens, sie ist als Inbegriff der Bedienung bzw. Handhabung dieser technischen Hervorbringungen zu verstehen, die Grundlage weiterer Handlungsdifferenzierungen und Erweiterungen ist. Handeln ist dann immer auch Handeln aufgrund bereits bestehender technischer Handhabungsfähigkeiten bzw. Fertigkeiten. Also besteht immer schon eine Infrastruktur. Wir können bestimmte Fahrzeuge eben nur bauen, wenn wir entsprechende Straßen haben, wenn wir entsprechende Regularien haben, die den Verkehr regeln und dergleichen. Drittens ist Technik als Voraussetzung von neuen Bedürfnissen und Zwecksetzungen zu verstehen, also als etwas, das im weitesten Sinne die Setzung materieller und ideeller Gegenstände unseres Begehrens ermöglicht. Damit erweitert Technik wesentlich unsere natürlichen Bedürfnisse, trägt zur Kultivierung bzw. Verfeinerung unserer Begehrungen bei, schafft aber auch neue, uns vielleicht überfordernde und uns sogar in unserer Autonomie und Identität gefährdende Bedürfnisse und ist insofern eben auch normsetzend. Wir können ja nicht, verstehen Sie, wenn Sie im Berufsleben sind, können Sie können zwar privat sagen, oh, ich lebe privat gern technikfrei, mag nicht immer angerufen werden, möchte auch nicht immer ins Internet gehen. Privat können Sie das sagen, aber im Berufsleben werden Sie dann doch Probleme bekommen, wenn Sie sagen, ich will also bestimmte Tätigkeiten ohne diese medialen Hilfsmittel durchführen. Kommen wir damit zur Wirkung von Technik. Die Wirkung moderner Technologien muss aus einem technologischen Verbund beurteilt werden. Es gilt insbesondere für die Informationstechnologie, die in der Folge als exemplarische Technologie der Gegenwart im Fokus stehen soll. Schließlich sind von der Großtechnologie zur Gewinnung von Energie bis zur Biotechnologie kaum mehr Technologien auszumachen, die ohne Zuhilfenahme von Informationstechnologien noch wesentliche Fortschritte machen könnten. Die Informationstechnologie ist insofern als eine Basistechnologie zu verstehen, ohne die moderne technische Entwicklungen nicht mehr denkbar sind. Man kann nun weitergehen und feststellen, dass eine Beurteilung der Wirkung von Technik nur in einem weiteren Rahmen, der auch gesellschaftliche, kulturelle und nicht zuletzt ökonomische Aspekte umfasst, geschehen kann. Technologien werden ja nicht im sozusagen leeren Raum entwickelt. Das heißt, man kann sowohl von einem Problem der technischen Verknüpfung bzw. Disposition einer Technologie reden, als auch von einem Problem, dass die Verknüpfung der Technologie mit gesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Gegebenheiten betrifft. Die moderne RFID-Technologie etwa ist zum einen in einem Verbund unterschiedlicher medientechnologischer Komponenten zu sehen, die sich unter der informatischen Idee eines allgegenwärtigen Computernutzens, einer allgegenwärtigen informatischen Unterstützung und Datenverarbeitung fassen lässt. Zum anderen ist sie einem gesamtgesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Kontext zu sehen, dass sich aus dem Einsatz dieser Technologie beispielsweise Rationalisierung von Produktionsabläufen oder neue Kontrollmöglichkeiten verspricht. Die verbreitete Auffassung, dass Technik für sich keine Wirkung entfalten kann, ist im Kern falsch. Das heißt, differenzierter gesprochen, sie ist richtig, wenn damit gemeint ist, dass die Wirkung, die von der Technik ausgeht, immer in einem Verbund mit außertechnischen Faktoren gesehen werden muss. Sie ist aber falsch, wenn damit gemeint ist, dass Technik als Institution keine eigenständige Wirkung entfaltet. Tatsächlich schaffen technische Gegebenheiten Dispositionen für unsere Handlungen. Handeln in unserer Gesellschaft ist wesentlich durch technische, nicht zuletzt informationstechnologische Dispositionen motiviert. Diese institutionelle Wirkung betrifft nicht nur die Erzeugung von Bedürfnissen, sondern auch die Disposition unseres Handelns. Technisches Handeln steht selbst schon in der Fügung technischer Dispositionen, zum einen der Disposition von technischen Artefakten und Apparaturen, die nun einmal unser modernes Leben ermöglichen, zum anderen unser bereits von einer technisch hoch erschlossenen Kultur disponiertes Alltagsleben. Unser tägliches Handeln ist seinerseits disponiert von gewohnten Bedienungsanforderungen. So lassen sich in unterschiedlichen Generationen auch unterschiedliche Handhabungs- und Wahrnehmungsfähigkeiten konstatieren. So problematisch Computerspiele im Einzelnen auch sein mögen, sie trainieren tatsächlich bestimmte Koordinationsfähigkeiten. Nicht grundlos werden solche Spiele auch zu militärischen Trainingszwecken genutzt, um Koordinierungen militärischer Handlungen einzuüben und natürlich auch um Tötungshemmungen abzubauen. Dafür werden bestimmte Spiele natürlich auch entwickelt, die natürlich nicht für den breiten Markt gedacht ist, aber es ist in der Tat so, dass es in Amerika Firmen gibt, die, also machen wir es ein bisschen grob, Killerspiele herstellen, die im Ursprung eigentlich nur für militärische Trainingszwecke konzipiert worden sind. Und dann in abgespeckten Versionen, in Anführungszeichen, irgendwann auf den Markt gekommen sind. Technik ist also prinzipiell nicht neutral. Sie steht immer in einer Zweck-Mittel-Relation und kann ohne Zweckintention nicht angemessen verstanden werden. Sicher kann man einen PC auch als Briefbeschwerer benutzen. Die Intention der technischen Apparatur und ihre Weiterentwicklung ist aber eine andere. Von einer Wirkungsneutralität der Technik lässt sich schon deshalb nicht reden, weil sie immer von ihrer Zwecksetzung her beurteilt werden muss. Mit einem Maschinengewehr geht man nun einmal nicht auf Hasenjagd. Auch vermeintlich unspezifische Technologien werden in, wenn auch nur vage, bestimmten Anwendungsabsichten eingerichtet. Das Faktum eines gegenüber der Entwicklungsintention oft kulturell bedingten abweichenden Nutzerverhaltens tut der Sache einer zweckgebundenen Einrichtung der Technik aber keinen grundsätzlichen Abbruch. Ein weiterer Grund, der an der These, dass Technik an sich keine Wirkung entfaltet, zweifeln lässt, liegt in der Tatsache, dass Technik Ausdruck einer bestimmten kulturellen Welt und damit auch Wirksicht ist. Technische Systeme, nicht zuletzt informationstechnologische, die sich als adaptiv und smart verstehen und über sogenannte virtuelle Agenten mit quasi autonomen Befugnissen ausgestattet sind, sollen in nicht unerheblichem Maße zukünftig unsere Welt ordnen. Lassen Sie mich ganz kurz ein Beispiel nennen, damit ist dann auch belassen. Also Sie können rein theoretisch in Ihr System eingeben, ich will morgen von Frankfurt nach Tokio fliegen. Ich habe 2000 Euro zur Verfügung, bitte buche mir da ein Flugzeug und pipapo. Okay, das System sagt, okay, fahren Sie mit Ihrem Auto bis zu dem und dem Parkplatz, der Navigator lenkt Sie dahin. Das System weckt Sie auch früher, wenn morgens ein Stau ist. Also das ist alles theoretisch denkbar und mancherlei Beziehung sogar schon auch in der Entwicklung, in der Anwendung. Und dann sagt es, okay, Sie müssen mit dem Billigflieger bis dahin fliegen, dann müssen Sie umsteigen, dann müssen Sie da in den Zug einstehen und so. Und jetzt haben wir eine Finanzierungslücke, die letzten 100 Kilometer müssen Sie laufen. Aber rein theoretisch können Sie die ganze Reiseorganisation Ihrem System überlassen. Das System wirtschaftet dann sozusagen mit Ihren Geldern möglichst optimal. Als Symbolsystem, das durch die Verknüpfung und Einbindung von Elementen, durch deren Verweisungs- und Verdichtungsleistung, durch einen Zug zur Konkretion und durch eine inhärente Handlungsanweisung gekennzeichnet ist, ist Technik als in bestimmten kulturellen Fügungen stehender Zweckmittelverbund zu verstehen und aus diesem Verbund zu beurteilen. In jeder Technologie artikuliert sich ein besonderer kultureller Blick. Und in jeder Technologie wird insofern eine Art kulturbedingte Ideologie transportiert. Für die computerbasierten Informationstechnologien heißt das, wie Thomas Froelich schreibt, also Fröhlich geschrieben, es ist ein englisches Zitat, aber ich denke, man kann es ganz gut verstehen. Ich werde danach nochmal auf ein paar Elemente eingehen. Not only are such systems non-neutral, they support an ideology that has utilitarianism at its roots. An ideology here is to be not understood as a self-conscious social and political mechanism, but as a semi-conscious, semi-articulate process that marshals political, economic, and social forces. If it has an articulate form, it is usually provided by the visionaries of high-tech alluded to above and by those who are most likely to benefit from such a vision. It is not a vision of necessary future, ganz entscheidend, but a vision promoted as if it were a necessary future. A vision that occludes other possibilities and that conceals the values that such a vision fosters. The ideology also spreads some lies, that technology serves values but does not create them. Technology is always already an embodiment of a set of values, both in its practice and in its nature, and further applications inculcate and foster these values. Technik ist also ein historisch-kulturelles Phänomen, das nicht in jeder Gesellschaft die gleiche Wirkung erzielt und nicht in jeder Gesellschaft hervorgebracht wird. Zwar transformiert Technologie Tradition, wie beispielsweise Winograd und insbesondere natürlich auch Marshall McLuhan gezeigt haben. Es bedeutet allerdings nicht, dass Technik Tradition komplett überwindet, sie substituiert oder dass sie jede kulturelle Wertdisposition bei aller Kraft zur Nivellierung, die sie tatsächlich hat, auch wirklich nivelliert. Vielmehr ist Technik selbst ein wesentlicher Bestandteil eines kulturellen Ausdrucks und in gewisser Weise sogar eine Wertkategorie. Schließlich kann ganz zu Recht argumentiert werden, dass eine technikfreie Kultur uns, bei allem Respekt vor Rousseaus Zivilisationskritik, in den Status der Barbarei befördern würde. Wie auch immer, eine technikfreie Kultur gibt es nicht und kann es eigentlich auch nicht geben. Also ganz kurz nochmal eine Bemerkung zu dem eben genannten Zitat von Thomas J. Fröhlich oder Frohlich. Also er betont hier, dass Technik in jeder Kultur eine ganz bestimmte Einfärbung bekommt und jede Kultur bringt sozusagen auch die Technologien hervor, die ihre eigenen Grundlagen verstärkt. Und er meint zum Beispiel, dass speziell für seine angloamerikanische Kultur die moderne Informationstechnologie sozusagen den dort herrschenden utilitaristischen Geist nochmal verfestigt und in besonderer Weise befördert. Eine stabile Kultur artikuliert sich nun in ihrer Integrations- und Widerstandsfähigkeit. Letzteres äußert sich auch in der Benennung von Sphären, die einem öffentlichen oder merkantilen Zugriff verschlossen sind. Die Benennung von Tabusphären artikuliert sich auch in Beschneidungen technischer Möglichkeiten. Kultur disponiert Handlungsmöglichkeiten, aber sie verweigert immer auch solche. Es zeigt sich nun, dass moderne Informationstechnologien, die unter dem erwähnten Begriff, ich habe ihn noch nicht erwähnt, also jetzt erwähne ich ihn, des Ubiquitous Computing gefasst werden, also eines überall bestehenden Zugriffs zu Informationen. Und diese Technologien unterlaufen in gewisser Weise Tabusphären, indem sie sie für merkantile Zwecke öffnen. Sphären, die einem merkantilen Zugriff bisher verschlossen blieben, Privatsphäre beispielsweise, werden nicht zuletzt aufgrund einer uns überall observierenden Sensorik für Markthandlungen zugänglich. Also die Idee ubiquitärer Systeme ist ja die, dass es überall Sensoren gibt, die überall permanent Daten erfassen und uns natürlich auch unterstützen in bestimmten Handlungen, indem sie uns Informationen über die Brille oder ein Headset oder wie auch immer mitteilen. Auch wenn es nun zutrifft, dass Informationstechnologie wie alle Technologien immer Ergebnis menschlicher Gestaltung ist und dass man von einem technischen Determinismus nicht ohne weiteres reden kann, dann bedeutet das nicht, dass die technische Disposition unseres Handels nach Belieben gesteuert werden kann. Auch wenn es keinen technischen Determinismus gibt, so gibt es dennoch Konsequenzen aus der Nutzung der Technologien, die nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können. Also wir können nicht so tun, als wenn wir in einer Welt leben, in der es diese Informationstechnologie nicht gäbe. Kommen wir damit zu einem Antagonismus, den ich noch beschreiben will, nämlich zum Verhältnis von Kultur gegen Technik in gewisser Weise, zum technisch-ökonomischen Komplex. Moderne Technik ist vor allem auch im Kontext ökonomischen Handelns zu sehen. Auch wenn Kultur und Technik nicht in einen Gegensatz gebracht werden können, so lassen sich dennoch in Zeiten einer globalisierenden Ökonomie Konflikte aufweisen, die sich aus einem Antagonismus zwischen Technik und Kultur erklären lassen. Dieselbe Technik kann in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Wirkungen hervorbringen. Dies hängt vom jeweiligen kulturellen Stand einer Gesellschaft ab, von deren Komplexität und jeweiligen sozialen Organisation. Wenn ich von globalisierender Ökonomie spreche, dann deshalb, weil ich der Meinung bin, dass das ein Prozess ist, der noch nicht abgeschlossen ist. Und es ist die Frage, ob der je abgeschlossen werden kann. Also deswegen habe ich also diese Form gewählt. Eine globalisierende Ökonomie, die Märkte zu deregulieren und zu homogenisieren trachtet, beruht auf informationstechnologischen Dispositionen, die alle die gewünschten, aber zunehmend auch unerwünschten Folgen zeitigt, wie sie gegenwärtig weltweit diskutiert werden. Es sind Momente wie die Möglichkeit einer Echtzeitkommunikation, die weltweite informatische Vernetzung von Produktion und Distribution, aber auch von regionalen Märkten, die damit verbundene Festlegung des internationalen Austauschs auf die Sprache des Englischen und seinen Wertkategorien und Wertehierarchien, die jetzige Form einer globalisierenden Ökonomie wesentlich ermöglichen. Gerade die Angloamerikanisierung der Welt ist ein wichtiger Aspekt der Strategien der globalisierenden Ökonomie, der in viele Lebensverhältnisse, nicht zuletzt tief auch, wie wir wissen, in unser eigenes Bildungs- und Wissenschaftsverständnis eingreift. Eng verbunden mit diesen Eingriffen sind begriffliche Enddifferenzierungen. Solche begrifflichen Aushöhlungen werden in anderen Kulturen zum Teil noch als empfunden und führen gelegentlich auch zu Abwehrreaktionen. So haben beispielsweise indische Familiensoziologen Datenbanken im Bereich der Familiensoziologie wieder auf indische Sprachen umgestellt, auf Hindi beispielsweise, da die englischen Einteilungen von Verwandtschaftsverhältnissen nicht die spezifischen Verhältnisse und deren besondere hierarchische Struktur beispielsweise in Geschwisterverhältnissen erfassen können. Also da ist nicht Bruder gleich Bruder. Da gibt es also eine ganz bestimmte Hackordnung nach Alter und dergleichen. Und das hat auch Auswirkungen. Also man kann einen älteren Bruder nicht duzen, zum Beispiel in bestimmten indischen Kulturen. Und da haben die also diese ganzen Datenbanken, weil mit ihren englischen Begrifflichkeiten das alles nicht mehr zu beschreiben und zu fassen ist, weil wir eben bestimmte Verwandtschaftsverhältnisse im Englischen, Deutschen, Französischen nicht so differenziert erfassen können. Wenn Kultur sich durch Integrationsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und die Benennung von Grenzen für öffentliche oder merkantile Zugriffe auszeichnet, dann ist klar, dass Technologien, die selbst Werte verfestigen und transportieren, auf Widerstand stoßen können, wenn sie nicht aus der Kultur selbst bzw. ihrem primären Kultur- und Lebenskreis entstammen. Gerade die Geschichte der Medientechnologie belegt immer wieder, dass Kulturen in einen Widerstreit beispielsweise mit der Schrift, mit visuellen Medien und so weiter geraten können. Die sogenannten Contents, die durch die digitale Vernetzung transportiert werden, marginalisieren in gewisser Weise genau das, was vielen Kulturen eben als Inhalt heilig ist. Die Entwertung inhaltlicher Festlegungen und Beschränkungen ist ein wichtiges Ziel bei der Formierung eines universal konsumierenden und agierenden Homo economicus durch eine globalisierende Ökonomie. Moderne Technologie ist also mehr denn je als Moment in einem informationstechnologisch ökonomischen Verbund zu sehen. Selbst klassische, sozusagen nur die physische Disposition des Menschen verbessernden Werkzeuge sind in einem erheblichen Teil in diesem Rahmen zu betrachten, der sowohl Momente der apparativen und systemischen Technologie als auch Momente der betriebswirtschaftlichen Organisationstechnologie umfasst. Das heißt, technische Entwicklung ist heute schon aus Gründen der enormen Kosten, die mit diesen Entwicklungen verbunden sind, im Wesentlichen ökonomisch gesteuert. Selbst die sogenannte technikindizierte Technikentwicklung muss angesichts einer alle Lebensbereiche durchdringenden Ökonomisierung heutzutage entweder als Chimäre, als marginal oder als durch ökonomische Rahmenbedingungen disponiert begriffen werden. Eine merkantile Korrumpierung von Wissenschaft und Technikforschung hat teilweise erstaunliche Ausmaße angenommen, die dem Popperschen Wissenschaftsideal einer Forschungsgemeinschaft, die sich durch offenen Austausch, wechselseitige Kontrolle und Kritik auszeichnet, Hohn spricht. Natürlich werden in vielen wissenschaftlichen Publikationen Laborbedingungen verschwiegen, damit kein Handlungswissen für Dritte aus den präsentierten Ergebnissen entsteht. Schließlich will sich die forschungsfördernde Industrie keine Konkurrenz schaffen. Die ökonomische Verwertbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnis verschiebt freilich auch die Gewichte von Grundlagenforschung und angewandter Wissenschaft vehement. Nicht zuletzt ist die Hochschulentwicklung für diese Entwicklung, wie ich denke, ein beredtes Beispiel. Auch wenn es maschinenstürmerisch klingen mag, eine globalisierende Ökonomie mit all ihren offenkundig auch ungewünschten Effekten, Entwurzelungen, Heuschreckenmentalität, Raffgier der Manager, also darüber ist ja schon viel diskutiert worden, sind nicht zuletzt auch die Entwicklung moderner Informationstechnologien möglich geworden. Auch diejenigen, die die vorhandenen Potenziale dieser Technologien hervorheben, können nicht in Abrede stellen, dass dieselben Technologien einer abstrakten, längst nicht mehr wie in der Antike am Oikos orientierten, transparenten und zuschreibbaren Sphäre ökonomischen, handelsorientierten Ökonomie gebunden ist, sondern Ökonomie heute neue Möglichkeiten, wie gesagt, der Markthomogenisierung, der kulturellen Nivellierung und, wenn Sie so wollen, der Bedürfnisgleichschaltung bietet. Viele der derzeit virulenten Probleme unserer Gesellschaft, ob es sich nun um Verteilungsgerechtigkeit, terroristische Bedrohungen, ethnische Konflikte und so weiter handelt, gründen wesentlich, wenn auch nicht ausschließlich, in diesen Entwicklungen. Die gut gemeinte Überwindung der digitalen Spaltung der Welt birgt selbst den Sprengstoff einer zunehmenden kulturellen Nivellierung mit entsprechend aggressiven Abwehrhaltungen einiger Kulturen. Kulturelle Nivellierungsprozesse spielen heute deshalb eine solch maßgebliche Rolle, weil dadurch Kosteneinsparungen für sprachliche und sonstige Anpassungsmaßnahmen erzielt und Störungen von Markthandlungen weitgehend ausgeschlossen werden können. Dabei können gewisse kulturelle Differenzen durchaus gewünscht sein, solange sie das Marktgeschehen bzw. das Konsumverhalten inspirieren bzw. beleben. Prinzipiell müssen diese Differenzen aber kompatibel mit den Vorgaben des Leitmarktes sein. Da sind heute interessanterweise sowohl religiös-konservative als auch linke Kräfte die größten Widersacher gegen eine ungehemmte Verbreitung einer informationstechnologisch disponierten globalisierenden Ökonomie. Denn beide Gruppen wollen Begrenzungen von Markthandlungen erreichen, wollen Sphären benennen, die für merkantile Erschließungen tabu bleiben sollen. Technik kann sich also im Verbund mit einseitig merkantilen Zwecksetzungen gegen eine Kultur richten. Dabei geht gerade von einer vermeintlich wertneutralen Ermöglichungstechnologie, die es natürlich in einem strengen Sinne nicht gibt, wie dargelegt wurde, eine besondere Gefahr aus, denn sie marginalisiert inhaltliche Festlegungen. Technik steht immer im Verbund mit bestimmten kulturellen Erfordernissen. Diese differieren aber in erheblichem Maße. Ausdruck der differierenden Wirkung ist auch der unterschiedliche Umgang mit technischen Apparaturen. Immer wieder ist ein abweichendes Nutzerverhalten zu konstatieren. Die Intention der Entwickler und Verbreiter einer Technologie deckt sich keineswegs immer mit der der Anwender. Das heißt zugleich, dass in jeder Technik ein besonderes Potenzial steckt, das sich nicht zuletzt auch in Weiterentwicklung der Technik äußern kann. Auch Zweckverschiebungen sind möglich. Keine Zweck-Mittel-Relation ist vollkommen stabil, insofern nicht nur die Nutzung von Technik historischen Prozessen unterliegt, sondern schlichtweg auch die Technik selbst. Auch Technik ist immer ein historisch ereignishafter Ausdruck, das heißt auch technische Möglichkeiten, insbesondere die Möglichkeiten technischer Verbünde, müssen unter dem Gesichtspunkt ihrer Geschichtlichkeit betrachtet werden. Anders formuliert, Technologien müssen auch unter dem Gesichtspunkt ihrer Auslegbarkeit und Anknüpfbarkeit an bestehende technische und kulturelle Einrichtungen gesehen werden. Das bedeutet aber auch, dass Technologien in unterschiedlichen kulturellen und historischen Einbindungen auch unterschiedliche Nutzungen erfahren, die für den Einzelnen auch unterschiedlichen Nutzen haben können. Kommen wir damit zum Ende, zum Ausblick. Die unter dem metaphysisch-theologisch aufgeladenen Stichwort eines ubiquitous computing gefasste Technologie, einer allgegenwärtigen informatischen Unterstützung unserer Alltagshandlung. Also Ubiquität, Ubiquitas, ist ein Begriff, der kommt aus dem scholastischen Denken, es war ein Attribut Gottes, Gott allein konnte jederzeit und überall wirken und dieser Begriff hat interessanterweise auch diese Technologie geprägt oder inspiriert. Diese Technologie beansprucht, in Sphären einzudringen, die bisher den Geisteswissenschaften bzw. der menschlichen Existenz vorbehalten waren, nämlich in Sphären interpretativer Welterschließung. Also diese Technologien behaupten, dass sie die Welt für uns auch interpretieren können. Adaptive Systeme sollen Situationen erfassen, in denen sich ein Nutzer bzw. Nutznießer des Systems befindet, damit es ihn sozusagen unaufgefordert unterstützen kann. Mit diesen neuen informationstechnologischen Durchdringungen unserer gesamten Mesosphäre soll unser Alltag und unser Alltagshandeln einen Wandel erfahren. Nichts soll mehr ohne informatische Unterstützung geschehen. Es wird angestrebt, dass jede Situation ihre angemessene Unterstützung erhält. Mit der informatischen Aufladung aller Alltagsgegenstände, schließlich könnte vom Kühlschrank bis zur Kaffeemaschine alles intelligent werden und alles miteinander Informationen austauschen, soll unsere Welt gewissermaßen eine Belebung erfahren. Die Welt soll mir ganz zu Diensten sein. Sie observiert meinen Lebenswandel, steuert mich um Gefahren herum, erfüllt mir sozusagen vorauseilende Wünsche. Diese von Marc Weiser Anfang der 90er Jahre eingeführte informatische Vision wurde allerdings noch ganz im Sinne eines traditionellen Verständnisses einer integrierten Technologie konzipiert. Ein zentrales Kriterium für die Einführung und Durchsetzung einer Alltagstechnik war nämlich immer das Verschwinden ihrer Widerständigkeit und die Reduzierung von Bedienungsanforderungen. So wie Brille und Hörgerät sich jeder Aufdringlichkeit entziehen, sich also quasi organisch an unsere leibliche Disposition, so wie die Systembedienung sich natürlichen und kulturell tradierten Handlungsmustern anpassen soll, so sollte Technik generell unaufdringlich und quasi natürlich in unseren Alltag integriert sein. Angesichts einer Technologie, die selbst zum Handlungsträger wird und deren Wirkung nicht mehr unmittelbar einsehbar ist, wird dieses Kriterium zum Problem. Dass Technologie im Hintergrund agiert, ist nicht neu. Neu ist aber, dass sie kontextsensitiv und adaptiv agieren und selbst über virtuelle Agenten zum Träger von Handlungen werden kann, die nicht immer ausdrücklich delegiert sind. Das, was bisher allerdings als Ziel einer integrierten Technik verstanden wurde, wird im Falle einer adaptiven Informationstechnologie zum Problem. Wenn Systeme ohne ausdrücklichen Wunsch sozusagen vorauseilen für uns agieren, ist die Gefahr einer Entmündigung gegeben. Wenn die Mensch-Maschine-Schnittstelle verschwindet, und dies ist ein vorrangiges Ziel dieser neuen informatischen Idee, schließlich sollen wir zukünftig ohne Hardwarebelastung und lästige Bedienungsabläufe Unterstützung erfahren, dann läuft eine Technologie Gefahr, unserer Kontrolle zu entgleiten. Eine Technologie, die aber nicht mehr unmittelbar kontrolliert und gesteuert werden kann, wird zwangsläufig unsere Handlungsautonomie, ja, unsere kulturverändernde Gestaltungsfähigkeit gefährden. Zum allerletzten Punkt, unserer letzten Folie. Wenn Technik nun einen Status erreicht hat, der sie quasi autonom agieren lässt, dann erfährt auch unsere Kultur eine Transformation. Kultur ist nicht mehr Ausdruck eines hervorbringenden, subjektiven und eines hervorgebrachten, objektiven Geistes, indem sich diese Hervorbringungen materialisieren und institutionalisieren. Sie ist zunehmend etwas, was sich in gewisser Weise von den Individuen, die in ihr Leben entfernt. Kultur stünde dann zwar immer noch in einem besonderen Verhältnis zur Technik. Dieses Verhältnis wird aber zusehends unabhängig von konkreter menschlicher Gestaltung, Steuerung und Kontrolle werden. Insbesondere Zwecksetzungen würden technischen Prozessen anheimgestellt und von diesen gesteuert. Technik wäre dann nicht mehr als etwas zu verstehen, das immer in einer Zweck-Mittel-Relation steht, sondern wäre zunehmend Selbstzweck. Die gewünschte Entlastungsfunktion liefe dann auf eine zunehmende Entmündigung hinaus. Wenn Kultur und Technik also so verschmelzen, dass Technik selbst Zweck wird, dann hat Technik ihre eigene Bestimmung verloren und ist nicht mehr die zweite Natur des Menschen, sondern in der Tat eine Entmündigungsinstanz. Das Sichtbarmachen von Schnittstellen, die Möglichkeit, in Systemkonfigurationen eingreifen und aus der Systemnutzung jederzeit aussteigen zu können, sind wichtige Aufgaben einer verantwortlichen Technikgestaltung. Dabei spielt die kulturelle Anpassung und kulturelle Vereinbarkeit von Technik und damit die kulturelle Verständigung über Technik eine zentrale Rolle. Kultur und Technik müssen in ihrem Verhältnis immer wieder sichtbar gemacht und ausbalanciert werden. Technik muss als Mittel der Gestaltung von Kultur und als Ausdruck von menschlicher Kompetenz und menschlichem Gestaltungspotenzial im Fokus unseres Welt- und Selbstverständnisses bleiben. Vielen Dank.
Ja, danke schön, Klaus Wiegerling. Schauen wir mal, welche Diskussion wir zustande bringen. Haben Sie Fragen? Haben Sie etwas anzumerken aus der Lameng? Oder müssen Sie noch ein bisschen verdauen? Ja, bitte. Versuch es ganz kurz zu wiederholen, damit es alle gut hören können. Also gibt es in der Technikentwicklung womöglich einen Bruch, einen Sprung, der von den ursprünglichen Funktionen, die zuerst einmal ja als harmlos angesehen oder gar unterstützend, kulturfördernd angesehen werden können, hinführt zu dem, was im Schluss jetzt hier auch klar dargestellt worden ist, nämlich die Gefahren, die mit Technik verbunden sind, den Ermündigungsvorgang und so weiter. Also wo ist der Bruch zu finden? Liegt der in den Informationstechnologien? Technologien war die Frage.
Also zunächst einfach eine pragmatische Antwort. Ich habe 8 Jahre in einem Projekt gearbeitet, das sich mit diesen ubiquitären Systemen beschäftigt. Und die standen bei mir eben auch im Fokus. Das sind nicht einfach Informationstechnologien, sondern eben Technologien, die, wie gesagt, auch einen Anspruch erheben, smart zu sein, sich unseren Handlungswünschen, unseren Intentionen anzupassen, selbstständig zu agieren und dergleichen. Das große Problem, das ich in der Tat in dieser Technologie sehe, wir waren sozusagen in dem Projekt verpflichtet, den Advocatus Diaboli zu spielen. Also wir mussten das auch tun. Und das große Problem ist, Genau dieser Punkt, den ich auch versucht habe zu beschreiben, dass bisher die Idee einer gut integrierten Technik war immer so die Brille, die ich nicht mehr spüre, das Hörgerät, das ich nicht mehr aufhabe. Bei diesen Technologien ergibt sich daraus jetzt aber ein Problem. Etwas, das ich nicht mehr spüre, kann ich auch nicht mehr kontrollieren. Also es geht schlicht und ergreifend auch um diese Idee, inwieweit bleibt das Agieren dieser Technologie für mich zumindest punktuell. Also ich mache mir jetzt nichts vor, also die Gesellschaft ist viel zu komplex, diese Systeme sind auch viel zu komplex. Wir können nicht alles kontrollieren. Das können noch nicht mal Fachleute. Aber immerhin, es gibt Optionen, punktuell das Agieren dieser Systeme sichtbar zu machen. Da haben wir zum Beispiel in Stuttgart so ein Konzept der Parallelkommunikation entwickelt. Also um das an einem Beispiel zu illustrieren, wenn eine erfahrene Krankenschwester, die in der Intensivstation arbeitet. Eine Intensivstation muss immer, kann sie nicht genau sagen, ein bestimmtes Wärmegrad haben. Ich sage jetzt mal 22 Grad oder so. Die kommt da rein und spürt, irgendwas stimmt da nicht. Dann drückt sie da auf den Knopf, hat ein Handheld oder irgendwas, sieht sie auf dem Display 22 Grad. Dann kann sie quasi mit einem Knopfdruck eruieren, wann sind diese Daten erhoben worden, wie sind sie erhoben worden und von wem. Also dass man punktuell, wenn es Irritationen gibt, dass man eine Möglichkeit hat, ein gewisseres Agieren des Systems sichtbar zu machen. Also das ist das Wenigste, was man in diese Systemtechnologie einführen kann. Und in der Tat muss ich sagen, also, dass dieser Vorschlag auch von den Informatikern und Nachrichtentechnikern aufgegriffen worden ist. Und in der Tat sind in diesem System sozusagen zwei Kanäle, mit denen Sie jederzeit zu Metainformationen kommen können. Also kurz und gut, dieses Schnittstellen zum Verschwinden bringen. So, die Technologie passt sich an wie die Brille und das, genau darin liegt ein entscheidendes Problem. Das ist der entscheidende Punkt.
Vorschlag ist der Unterschied dann, wenn die Technik sozusagen nicht mehr eine leibliche Prothese ist, ja, die für mich direkt nicht mehr spürbar wird, aber gewollt nicht mehr spürbar wird, weil ich meine leiblichen Prothesen, die ich trage, meine Brille, mein Zahnersatz, mein, was weiß ich, Hüftgelenk oder sonst was, auch nicht unbedingt immer spüren möchte, soll ja genau das erreichen. Ja. Ist das die Bruchstelle, wenn es nicht mehr eine leibliche Prothese ist, sozusagen eine gesellschaftliche Prothese?
Da wäre viel dazu zu sagen. Ja, es ist auf jeden Fall natürlich auch eine Bruchstelle in gewisser Weise zur Gesellschaft. Also Sie können sich ja vorstellen, dass es Systeme gibt, so wie Sie mit Ihrem Navigationsgerät, was weiß nicht, in irgendeine Straße in Berlin-Kreuzberg kommen. In der Regel kommen Sie da hin, vielleicht mit ein paar Umwegen, weil es ein paar Einbahnstraßen gibt, aber Sie kommen hin. Das können Sie sich jetzt noch weiterentwickelt vorstellen. Es gibt in der Zwischenzeit schon Navigationssysteme für Fußgänger. Sie müssen nicht mehr fragen auf der Straße. Also bisher gab es viele Dinge, da sind Sie irgendwie noch in Kontakt gekommen mit Menschen. Die Sozialisation in Zukunft wird in irgendeiner Weise anders stattfinden. Also mehr mit Hilfen dieser Systeme. Also man kann in gewisser Weise sagen, dass diese Systeme ein Stück weit die Natur sozialisieren. Insofern eben unbelebte Gegenstände unsere Informanten werden und unsere Kommunikationspartner werden. Ich kann den Stuhl da vorne fragen, ob da vorgestern die Person zwischen 11 und 11:30 gesessen hat. Und dann sagt sie ja. Oder sie sagt, da saß zwei Stühle nebendran. Das ist theoretisch alles denkbar. Also der Punkt, jetzt, was nochmal die leibliche Prozess hat, das ist ja noch komplizierter. Also da sind wir jetzt noch bei der Brille, aber in der Zwischenzeit können in der Tat, und da fließt auch sehr viel Forschungsgeld rein, diese Entwicklung, es können immer mehr intelligente Implantate natürlich auch im Körper agieren. Und die können auch von außen eingesehen werden. Also wir sind nicht nur in gewisser Weise dann von außen observierte, sondern zunehmend auch von innen observierte. Jetzt können Sie sagen, ja, ist doch prima, wenn ich also, was weiß ich, Herzinfarkt gefährdet bin. Das gibt es ja schon. Dann bekommen Sie irgendeine Sensorik eingebaut und die meldet bestimmte Vitaldaten an das nächste Krankenhaus. Und wenn es brenzlig wird, bekommen Sie einen Anruf und dann bekommen Sie gesagt, gehen Sie doch mal ganz fix ins nächste, ganz flink ins nächste Krankenhaus. Und toll, klar, natürlich. Aber man stelle sich das jetzt einfach mal schon in erweiterten Formen vor, die ja auch experimentell schon vorgenommen werden. Zum Beispiel die US-Armee hat schon Versuche gemacht, wo zum Beispiel Adrenalinausschüttungen in Kampfhandlungen gemessen werden. Also verstehen Sie, da können quasi so von irgendeinem Büro aus mit dem Bildschirm, wir haben jetzt da die Bilder von Bin Laden gesehen, stellen Sie sich das einfach vor, dass der Generalstab die Soldaten vor Ort lenkt und leitet. Ne? Nee, du bist so aufgeregt, halte du dich jetzt mal in der nächsten Aktion zurück und so. Also es geht schon sehr weit. Und auch was diese intelligenten Implantate anbetrifft, das sind in der Tat sogar, das ist fast schon ein bisschen Science Fiction, aber es sind irgendwann sogar Modelle möglich, in denen zum Beispiel Viren eingeschleust werden. Es klingt jetzt komisch, aber natürlich ist es theoretisch denkbar. Und wenn Sie einfach sehen, wie intensiv auf diesem Gebiet geforscht wird, die Sprünge in der Entwicklung sind nicht immer so, wie sie kolportiert werden. Also wenn Sie so in Heise News mal reingucken, wo immer so neue Sondermeldungen über Entwicklung, da sage ich immer, warten Sie mal ein halbes Jahr ab, ob Sie noch irgendwas von der Sache gehört haben. In der Regel haben Sie nichts davon gehört. Also das ist sehr, sehr problematisch, weil diese Systeme ja natürlich auch mit dem organischen Umfeld interagieren und gibt es auch Folgeprobleme. Also da sind die Fortschritte nicht so rasant. Aber es ändert nichts daran, dass sagen wir, unser Gesundheitsverständnis beispielsweise auch mit der Entwicklung solcher Implantate, intelligenter Prothesen sich wandeln wird. Das steht außer Frage. Es wird ein langsamer Prozess sein, aber das wird kommen. Es werden dann noch ganz andere Fragen noch zu diskutieren sein. Es wird Rohstoffe geben, die nicht jedem zur Verfügung stehen. Das heißt, es wird Folgen haben, zum Beispiel in Bezug auf das Eigentumsrecht am eigenen Körper. Können, wenn eine Person verstorben ist, können diese Implantate einfach verbrannt werden oder einfach, die müssen wiederverwertet werden. Es wird kommen. Also hängt ein Rattenschwanz an Problemen dran. Aber um es nochmal zu sagen, deine Antwort, es hat natürlich Auswirkungen auf unser Wesen, also soziales Wesen. Also viele Dinge, die bisher im zwischenmenschlichen Bereich ausgehandelt werden mussten, werden jetzt nach Effizienzkriterien durch die Systeme auch angegangen und unter Umständen gelöst. So nach dem Motto, effiziente Erfüllung meiner Intention, meiner Wünsche. Das steht schon so im Fokus. Um es nochmal zu sagen, es ist sehr ambivalent. Ich habe jetzt eher natürlich die negativen Seiten herausgearbeitet. Das ist klar, das ist ja auch mein Job, weil man ja in irgendeiner Weise auf die Technik Einfluss nehmen will. Und beispielsweise solche Überlegungen wie diese Überlegungen zur Parallelkommunikation installiert sehen möchte. Aber damit wir uns nicht missverstehen, es gibt sehr, sehr viele großartige Möglichkeiten, die in dieser Technologie stecken, beispielsweise in der Notfallmedizin und beispielsweise auch bei Fragen der Evakuierung in Notfallsituationen. Da gibt es unglaubliche Anwendungsmöglichkeiten, aber es gibt auch ganz gefährliche Angelegenheiten. Das ist keine Frage. Man muss eben beides sehen und auch beides benennen, damit sowas natürlich auch in einem öffentlichen Diskurs auch politisch diskutiert werden kann.
Wir hatten schon mehrfach in dem Semester das Stichwort Technikfolgenabschätzung ausgesprochen. Ich denke, das ist genau der Punkt, der uns womöglich instand setzt, jedenfalls einigermaßen, darüber Gedanken zu hegen. Was wollen wir da eigentlich und was wollen wir nicht? Wenn man allerdings sich klar macht, dass das in der Wissenschaft ein Phänomen der 80er Jahre war und heute eigentlich kaum noch wirklich große Relevanz hat. Die Akademie für Technikfolgenabschätzung des Landes Baden-Württemberg wurde gegründet, wann? Ja. 80er und geschlossen 90.
Vor ungefähr 6 Jahren.
Ist genau, abgebildet. Braucht man ja nicht mehr. Die eigentlich Vorbildinstitution dafür war das OTA, das Office of Technology Assessment in Washington. Da waren mal 500 Spitzenwissenschaftler beschäftigt. Ich hatte zweimal Gelegenheit, den John Gibbons, den Leiter dieser Einrichtung, zu interviewen und war am OTA. Das war hoch faszinierend. Die hatten den Job, im Grunde zu beraten, die Leute, die wir delegiert haben, um Entscheidungen zu treffen. Ja. Welche Techniken wollen wir denn da und so weiter. Also sie haben Kongressabgeordnete, Senatsabgeordnete beraten in Fragen der Wissenschafts- und Technikentwicklung. Wurde dann unter Bush geschlossen. Bush Senior bereits. Also, da machen wir wohl was falsch. Immerhin auch eine Anregung, die ich ein paar Mal ausgesprochen habe, in den USA gibt es nach wie vor, das ist eine Auswirkung dieser Gedanken auf die Hochschullandschaft, gibt es nach wie vor sogenannte Science, Technology and Society Programs, also Studienprogramme, in denen genau diese Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Technik, Wissenschaft betrachtet wird. Die gibt es da und es gibt verpflichtende Angebote im Bereich Technik, Folgenabschätzung und so weiter in den Studiengängen. Ich habe mal vor meinem Eröffnungsvortrag dieses Semesters mir die Mühe gemacht zu schauen, in welchen Curricula findest du denn das Stichwort Technikfolgenabschätzung. Das ist ziemlich dünn. Also meines Wissens an unserer Hochschule, ich lasse mich gerne korrigieren, ist es nirgendwo eingebettet. Ein Fach wie Technikfolgenabschätzung als Lehrangebot.
In Karlsruhe ist es schon noch der Fall. Also
bundesweit so an zwei, drei Unis gefunden in Studiengängen. Also es wird sehr schüchtern behandelt. Man könnte es vielleicht ein bisschen mehr haben.
Wenn ich, kein Widerspruch, nur eine Ergänzung. Also im KIT in Karlsruhe, da ist ja unter einem Dach die alte TU, die ITAS, und das ist natürlich ein Zentrum für Technologie, Folgenabschätzung von dem Armin Grunewald, der auf die Bundesregierung gerät, der macht das. Und es ist geplant, das sagen wir mal so, es ist geplant, dass hier, also Armin Grunewald gehört ja jetzt zum KIT, unterrichtet auch etwas, es ist aber nicht sein Hauptjob, aber dass mittelfristig hier in der Tat etwas gemacht werden soll, was du eben angeregt hast. Also das ITAS gibt es, die machen Technologiefolgenabschätzung und die ist jetzt zumindest unter dem Dach vom KIT. Also Karlsruhe ist ja ganz kompliziert, da gibt es die Helmholtz-Gesellschaft, das Großforschungszentrum, da gibt es die ITAS, da gibt es die TU und das ist alles so unter einem Dach. Das ist ziemlich kompliziert, aber es hat sich so ergeben in den letzten Jahren. Und zumindest ist da so etwas wieder verstärkt geplant.
Ja. Wir hatten letzte Woche Klaus Kornwachs da, der immerhin Studiengang Kultur und Technik ins Leben gerufen hat. Das ist so ein Beispiel dafür. Es ist im Grunde was ganz Ähnliches wie das, was Science, Technology and Society Programs in den USA machen. Ja. Nun gut, vielleicht wäre das tatsächlich da an der Zeit, ein bisschen nachzudenken, ob man nicht etwas mehr in der Richtung an Reflexion sich gestattet, um vielleicht solche Entwicklungen einen Hauch kritischer begleiten zu können und dadurch auch bewusster entscheiden zu können, was man möchte. Möchten Sie noch was fragen oder anmerken? Denn dann werden wir in der nächsten Woche etwas über Technik und Charakter hören. Da haben wir Herrn Professor Richard Utz da von der Hochschule Mannheim. Hatten wir auch schon ein paar Mal da. Wird sicher ein vergnüglicher Abend. Den wünsche ich Ihnen aber schon heute. Herzlichen Dank, Klaus Biegerling, und viel Vergnügen heute Abend.